Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Holstein 1:1 hier in unserem kleinen netten Studio im Fleet 7 bei den Kieler Nachrichten. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber heute mein Chef. Ich bin ganz aufgeregt. Mein Chef ist da.
Das höre ich selten.
KN-Sportchef Alexander Hahn.
Schönen guten Tag.
Alex, ich grüße dich.
Hallihallo,
dass du da bist. Der Situation angemessen, würde ich sagen. Gestern Abend ein kleines Beben, eine Überraschung. Also ich persönlich war sehr geschockt, saß zu Hause auf dem Sofa, bei einem bekannten Streaming-Anbieter gerade die Schumacher-Dokumentation aufgelegt und plötzlich vibriert das Handy auf allen Kanälen, KN, Push-Nachricht, Twitter, alles explodierte. Ole Werner tritt bei Holstein zurück. Wie hast du das erlebt am Dienstagabend?
Ja. Ich war
Montagabend, Entschuldigung, ich bin schon mit den Tagen da so, am Montagabend.
Ja, ich saß noch im Büro und habe eigentlich darauf gewartet, weil wir nicht ganz so überrascht waren, als es passierte. Natürlich überrascht waren, dass es passierte, aber wir wussten es oder wir konnten es erwarten oder erahnen, dass es so eintritt, schon seitdem am Nachmittag in manchen Foren Fans, die offenbar schon Wind bekommen hatten, das dann da auch geteilt haben. Wir konnten das gar nicht, wollten und konnten es auch nicht glauben, aber haben natürlich versucht, es an allen möglichen Stellen zu verifizieren oder auch dementieren zu lassen, haben leider überhaupt niemanden erreicht. Und das, die Tatsache, dass wir niemanden erreicht haben bei Holstein Kiel, und wir haben ja zu allen möglichen Leuten natürlich Kontakt normalerweise, selbst die Mitarbeiter in der Medienabteilung waren plötzlich nicht mehr erreichbar, was auch völlig untypisch ist. Da war uns natürlich schon irgendwie klar, dass da ist was faul, da wird was passieren. Die Frage war dann nur noch, wann es passiert. Und dass es dann am Montagabend um 20.30 Uhr passierte, war dann eben so.
Medienunfreundlich, zumindest printmedienunfreundlich.
Ja, den Andruck für die Siegeberger Zeitung haben wir nicht mehr halten können, oder haben wir halten können, aber ohne diese Hammer-Nachricht. Alle anderen haben wir erreicht. Mhm. Und unser digitalen Nutzer sowieso.
Das sowieso, das stimmt. Es war ja sehr schnell dann da, das stimmt. Trotzdem ein Schock am Montagabend. Ne? Also für mich persönlich, jetzt muss ich sagen, auch wirklich jetzt mal weg vom KN-Reporter da sein, so persönliche Einschätzung, dass ich gedacht habe, schade. Also irgendwie war für mich jetzt klar, die Situation ist im Moment schwierig. Die vierte 0:3 Klatsche in 7 Spielen spricht natürlich auch in irgendeiner Form für sich. Aber wir haben uns viele Gedanken gemacht, was passieren muss. Und eigentlich gehörte ein Trainerwechsel jetzt nicht unbedingt zu den Prioritäten unsererseits sozusagen. Mhm. Ne? Also deswegen, klar, muss man da alles irgendwie hinterfragen und auf den Kopf stellen. Das ist logisch in so einer Situation. Und trotzdem hatte man irgendwie das Gefühl, es ist nicht die größte Baustelle. Nun ist es schlagartig die größte Baustelle geworden.
Ne? Ja. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Ich glaube, damit haben viele nicht gerechnet. Natürlich geht man in so einer Krise oder in so sportlichen Krise immer auch als Journalist die Möglichkeiten durch, was muss jetzt passieren, verpassen wir etwas, wenn wir auch die Trainerfrage nicht thematisieren oder nicht stellen. Wir waren uns auch immer alle einig, dass es viel zu früh sei, den Trainer in Frage zu stellen seitens des Vereins, weshalb wir da auch noch gar nicht so losgelegt haben und konnten ja nicht wirklich damit rechnen, dass nun der Trainer selbst sagt, er macht nicht mehr weiter.
Also ist es, ich habe mich ein bisschen durch die Kommentarspalten geklickt, so was man dann ja macht, um Thema vielleicht auch tiefer auf den Grund zu gehen und ein bisschen Stimmung mitzukriegen. Teilweise unterschiedlich. Die meisten Holstein-Fans haben in irgendeiner Form Verständnis geäußert für die Entscheidung. sagen so, ja, wenn man merkt, es läuft nicht mehr, irgendwie vielleicht noch diesen Impuls setzen, vor allem auch wenn der Verein einem selbst so am Herzen liegt, sich selbst nicht überhöhen und irgendwie andere sagen halt, wie kann man das machen, kaum läuft es mal irgendwie nicht so gut, dann schmeißt er gleich die Brocken hin irgendwie. Ich habe jetzt auch gelesen teilweise, naja, ist er seiner Entlassung 2 Wochen zuvor gekommen. Das Gefühl hatte ich jetzt nicht und es liest sich ja auch aus dem Statement der KSV so raus, als hätten Uwe Stöver und Co. versucht, ihn umzustimmen, ne? Also, ja, dass er jetzt nicht verlässt.
Ich glaube, die Wertschätzung Ole Werners war im Verein jederzeit sehr, sehr groß und hoch. Und ich glaube, dass die KSV das auch ernst meint, wenn sie sagt, wir haben 2 Tage lang alles versucht, um ihn umzustimmen. Ich weiß nicht, wie leicht es ist, ein Ole Werner, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann auch umzustimmen. Es hinterlässt viele Fragen, ne? Also natürlich auch persönliche Fragen an Ole Werner, der seitdem leider nicht, also er hat ja auch überhaupt nicht mit uns gesprochen oder mit irgendjemandem gesprochen, sondern das Einzige, was man von ihm bekommen hat, war dann eben ein Zitat aus der Pressemitteilung des Vereins. Also er selbst hat sich gar nicht geäußert. Und wenn er sagt, dass neue Reize, die gesetzt wurden, nicht zum Erfolg geführt haben, dann ist halt die Frage, was er damit meint. Und das kann auf der einen Seite natürlich an einer großen Unzufriedenheit auf seiner Seite liegen bezüglich der Umsetzung seiner Transferwünsche in diesem Sommer. Das war ja auch relativ deutlich rauszuhören und zu lesen in seinen Aussagen, die er schon nach dem verpassten Aufstieg gemacht hat, als es um die mögliche Verlängerung seines Vertrags ging, wo er immer gesagt hat, ich muss hier die Perspektive sehen und ich warte erstmal ab. Dann hat er abgewartet und jetzt hat er die Reißleine gezogen und vielleicht ist es auch eben die Konsequenz aus den unerfüllten Hoffnungen und Wünschen. Auf der anderen Seite also vielleicht auch nicht für jeden sofort ein Grund, ich sag sofort, also es sind jetzt ein paar Spiele ins Land gezogen, aber ich glaube, viele hätten sich trotzdem anders entschieden und es könnte von Konsequenz zeugen, es könnte auch von großen Ärger zeugen, es könnte auch von Liebe zum Verein zeugen, dass er wirklich der Meinung ist, ohne ihn würde die KSV jetzt schneller den Turnaround hinkriegen. Er war ja fast 16 Jahre da, also der schmeißt man ja nicht einfach so weg. Also viele Fragen, die man ihm gerne stellen würde.
Das stimmt, ja.
Vielleicht später mal.
Wir können sie ja hier einfach alle stellen und dann vielleicht hört er uns ja zu und dann.
Das kann ich mir vorstellen.
Vielleicht adressieren wir das auf diesem Wege dann schon mal in erster Linie.
Ja.
Sagst du auch eine gewisse Art von Statement, vielleicht zu viel, aber Unzufriedenheit mit der Transferpolitik? Also mir klingt noch der Satz von Uwe Stöver, KSV-Sportchef, in den Ohren aus der Sommerpause, wir werden die Abgänge mindestens adäquat ersetzen. Stand jetzt, auch das vielleicht ein bisschen zu früh, um alle Neuzugänge jetzt abschließend zu bewerten nach 7 Spielen, Stand jetzt ist das aber nicht der Fall.
Das ist nicht der Fall. Und was ja auch... was man auch so hört, ist, dass selbst aus den eigenen Reihen Unzufriedenheit ist darüber, dass die vorhandenen Spieler, die gar nicht schlecht sind oder nicht schlecht sein müssen, nicht mehr unbedingt in dieses Ole Werner-System hineinpassen.
Das 4-1-4-1 im Prinzip, genau. Oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, man könnte es auch als 4-1-2-3 oder ja, wenn man die Flügel genau als Stürmer zählt oder nicht, aber ja.
Dass das eben, dass das schon für Rumoren sorgt intern oder sorgte intern. Mhm. Und das, ich glaube, das ist jetzt nicht ein Solo-Ding, was nur bei Ole Werner jetzt so aufgeploppt ist, sondern es ist schon ein ganz schön großer Krisenpunkt, der die Mannschaft erfasst hat, den Trainer erfasst hat, die Vereinsführung erfasst hat. Und Ole Werner hat letztendlich für sich daraus eine Konsequenz gezogen.
Die schockiert, höchstwahrscheinlich auch deine Spieler schockiert, könnte ich mir vorstellen, wenn man am Dienstag, am Tag nach der Verkündung mal so durch die Instagram-Pages gefahren ist, da war doch Schweigen im Walde, was sonst ja vor allen Dingen so nach den Spielen und geht die Trainingswoche langsam wieder los, dann hat man doch immer mal wieder Fotos und so weiter. Da war heute sehr, sehr wenig bis gar nichts. Also offensichtlich ein Schock auch intern im Storchennest.
Den man erstmal verkraften muss, das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Das sind alles Menschen. Wenn man das dann, die Spieler, die werden es genauso wenig erwartet haben wie wir. Sowas ist ja auch, wird ja auch nicht vom Trainer dann erstmal diskutiert oder angekündigt, sondern die werden dann letztendlich auch vorher.
Wenn ihr noch einmal verliert, dann bin ich weg.
Wird dann ja auch werden dann auch vor veränderte Tatsachen gestellt und ja, das würde mich auch schocken. Mhm. Er hatte ja auch ein Standing und eine absolute Kompetenz. Also das kann ich schon verstehen, dass in so einer frühen Phase der Saison, wenn der Trainer von sich aus sagt, Jungs, jetzt macht mal ohne mich weiter, das schafft ihr schon, dass man dann erstmal tief durchatmen muss.
Ja, absolut. Und dann muss man gucken, wie es weitergeht, denn es muss weitergehen. Das hat ja auch der Übergang nicht zuletzt zu dieser Saison gezeigt. Es war am Anfang der Saison immer viel die Rede, dass die Rückrunde noch so in den Knochen hängt mit der ganzen Belastung, mit dem verpassten Aufstieg, dass das noch so ein mentales Brett ist, was alle Kieler irgendwie zu bohren hätten. Jetzt kommt wieder ein harter Einschnitt dazu, wo man irgendwie weitermachen muss. Co-Trainer Dirk Bremser übernimmt jetzt erstmal, jetzt in der Vorbereitung aufs Wochenende, wo kein Geringerer wartet als der Spitzenreiter auswärts beim SC Paderborn. Es ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt die freudvollste Aufgabe, yeah, um da in irgendeiner Form einen Turnaround zu schaffen. Ne?
Mit unserem ehemaligen Sportchef.
Mit Fabian Wohlgemuth.
Genau, der Ole Werner zum Cheftrainer befördert hat.
Richtig. Und zwei Wochen später seine Aufgaben entbunden wurde. Oder, ja, wie man sich trennte. Ich weiß gar nicht mehr, wie es damals hieß. Jedenfalls ging man getrennte Wege.
Ja, das war dann auch nochmal eine Überraschung.
Das war richtig. Also Überraschung an Überraschung. Genauso sieht es aus. Egal, wer jetzt Trainer wird, da kommen wir gleich nochmal zu, werden könnte, werden sollte, werden möchte, man weiß es nicht, da kommen wir gleich zu. Zunächst mal ist an diesem Wochenende die Mannschaft gefordert auf dem Feld, denn das Spiel gegen Hannover hat gezeigt, dass das jetzt nicht zwangsläufig ausschließlich an Cheftrainer liegt, wie sich die Mannschaft im Moment präsentiert. Das vierte 0:3 im siebten Spiel, natürlich begünstigt durch den Platzverweis von Johannes Gelios nach 8 Minuten, glaube ich, war es. Auf jeden Fall in der absoluten Anfangsphase. Und trotzdem fallen die Gegentore danach ja auch so, dass man in Gleichzahl sie genauso hätte fangen können, weil man sie einfach zu doof anstellt. Ne?
Würde ich auch sagen. Ja, das war nicht der Unterzahl geschuldet, sondern das war der Tatsache geschuldet, dass einfach nicht aggressiv verteidigt wurde, dass Räume gelassen wurden. Dazu dann bei dem dritten Tor, das war dann, da wurde der arme Benger dann überrannt, weil er dann auch noch weggerutscht ist, aber das passte dann irgendwie alles ins Bild. Mhm. Das hat nichts mit Unterzahl zu tun, das hat eher was mit Haltung zu tun, mit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Das ging erschreckend früh nach dem Platzverweis flöten. Ja, das war deutlich. Und wenn man dann in so einem Negativ-Flow ist, und das war jetzt ja schon das vierte 0:3 in dieser frühen Phase der Saison, kann ich mir vorstellen, dass das auch sich in den Köpfen der Spieler sozusagen einbrennt. Dass es erstmal jetzt auch mentaler Ansprache vom jetzt Interimstrainer bedarf. Er hat sich ja am Dienstag auch bewusst gut gelaunt und sogar ein bisschen lustig, locker gegeben. Auch uns Journalisten gegenüber. Und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz, um jetzt ein bisschen einfach auch wieder die Stimmung zu heben. Das ist ganz wichtig für so eine Mannschaft, die jetzt auch nach dem Schock des Rücktritts von Ole Werner. Naja, und da kann es natürlich die Aufgabe natürlich nicht schwieriger sein als beim Tabellenführer, der wirklich auch absoluten Siegerstraße gerade fährt, ran zu müssen. Das ist schon ein ganz schönes Brett.
Vor allen Dingen für den Kopf. Ne? Also wir haben ja heute dann auch bis zum Platzverweis gegen Hannover gut gespielt. Auch gezeigt, dass man spielerisch in der Lage ist, in der zweiten Liga mehr als nur mitzuhalten wahrscheinlich. Und trotzdem, Stimmung ist ein gutes Thema, finde ich, weil wenn man sich einen Tag später das Spiel von Darmstadt 98 angeguckt hat, wo Ex-Kieler Fabian Schnellhardt vom Platz geflogen ist. Und Darmstadt hat sich so aufgebäumt, hat ein bisschen angepasst taktisch. Natürlich steht man dann ein bisschen anders, steht ein bisschen tiefer vielleicht, in etwas anderen Grundordnung und hat einfach das Beste rausgeholt, nämlich dieses Spiel mit 1-0 gewonnen durch ein glückliches Tor, wo der Keeper nicht ganz unschuldig war dann. Aber es hat irgendwie eine ganz andere Attitüde gehabt. Und das hat Holstein im Moment einfach vermissen lassen. Auch dieses Aufbauen, dieses jetzt erst recht, wir hauen uns jetzt mit allem dagegen. Und vielleicht ist das dann ja auch zusätzlich zu Unzufriedenheit über Kaderzusammenstellung und so wirklich ein Aspekt dieses Werner-Abgangs jetzt.
Ich glaube, dass das einfach eine sehr fragile Lage ist, in der sich die Mannschaft befindet. Normalerweise wäre die Mannschaft stabil, wäre sie nicht nach diesem Platzverweis so in sich zusammengebrochen. In so einem Spiel, wo erstmals wirklich viele, viele Zuschauer wieder im Stadion sind, wo es richtig laut ist, was man eigentlich genießt, wo man auch mit Freude auf den Platz geht, das war alles so ein Stück weit von vornherein gebremst und dieser Platzverweis, der hat das dann multipliziert und hat dazu geführt, dass die Körpersprache nicht mehr da war, dass kein Leben mehr auf dem Platz war. Und da das habe ich ja gesagt, das hat mit der Stimmung zu tun und da muss ein Trainer jetzt ansetzen, definitiv.
Aber ist das dann ein Faktor oder ein Beleg für dieses, was man ja auch gerne so floskelartig durch die Medien geistern liest und hört, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr? Hatte das was damit zu tun mit Ole Werner aus deiner Sicht?
Oh, da bin ich zu weit weg, um das beurteilen zu können, wie es in der Kabine abgelaufen ist, als Ole Werner noch da war. Ich würde mal vermuten, dass das Verhältnis gut war und intakt war. Ansonsten wäre ja nicht dieser sichtbare Schock innerhalb des Teams so da. Sonst wäre ja eher Erleichterung und Aufbruch sichtbar und das war doch noch eher hoppla, was ist da denn jetzt los und Mensch, wirklich schade. Also das sagen ja auch alle, das sagen alle durch die Bank, wie, und das meinte ich mit hohem Ansehen und Wertschätzung von Ole Werner, der war halt unantastbar und beliebt bis jetzt.
Ja.
Also sicherlich nicht bei jedem Spieler, denn also die Spieler, die vielleicht nicht so zum Zuge kamen, die würden das jetzt wahrscheinlich nicht so unterschreiben. Das ist ja ganz normal in der Fußballmannschaft.
Ja,
ne?
Ja.
Aber ich glaube, dass er zu der Mannschaft, zu den Spielern, die jetzt auch schon über Jahre da sind und auch letzte Saison sind sie ja durch dick und dünn gegangen, das prägt, das schweißt zusammen, ganz sicher.
Ja, ich habe gerade ein bisschen gestockt, weil ich gedacht habe, im Prinzip wahrscheinlich ist er es immer noch. Er hat es nur halt von selbst anders entschieden. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in 2 Wochen, auch wenn du jetzt in Paderborn verlierst, er hätte mir nicht vorstellen können, dass vom Verein jetzt so ein typischer Impuls kommt, Trainer rauswerfen, so wie das in anderen Vereinen so ist, weil es einfach so eine gewachsene Struktur ist.
Ja.
16 Jahre im Verein, also Ole ist Kieler, das muss man auch sagen. Es wird ja immer gesagt, der gebürtige Prezer und so, ja, das stimmt. Er ist in Preetz geboren, aber das sind viele Kieler in aushäusigen Krankenhäusern geboren. Ich glaube, er hat nicht viel mehr als die ersten Stunden oder Tage seines Lebens in Preetz verbracht. Tut mir leid, liebe Preetzer. Er ist tatsächlich in Kiel aufgewachsen und ein echter Kieler und er ist ein echter Holsteiner. Schon als Spieler und dann in verschiedenen Funktionen hinterher. Also das ist eine echte Zäsur und das wird natürlich auch abfärben in irgendeiner Form auf den Nachfolger. Egal, wer es wird. Also das ist eine Hypothek. Und das sind große Fußstapfen. Also jetzt natürlich auch von den Erfolgen her, in den überregionalen Medien zum Beispiel, heißt es immer so, Holstein-Coach Ole Werner tritt zurück 9 Monate nach dem Pokalsieg gegen die Bayern.
Ja, ja.
Das ist immer noch irgendwie so ein Richtwert. Ne?
Ja.
Natürlich wird es auch von solchen Erfolgen, Pokal-Halbfinale, zweite Relegation in 3 Jahren, zweite Liga erreicht. Also in 4 Jahren der Ligazugehörigkeit, aber innerhalb von 3 Jahren, zweimal in die Relegation. Und aber auch natürlich eben wegen dieser Holstein-DNA kann man schon fast nennen. Ne? Also das wird schwierig für den, der da kommt.
Ja, so ein Trainer wünscht man sich eigentlich. Ne? So ein Trainer, der diese DNA in sich trägt, der aus der Region kommt, der auch zu Holstein passt ja einfach hervorragend auch dieses junge und aufstrebende Talent, so wie sich die Mannschaft ja auch in großen Teilen zusammengesetzt hat, als Werner befördert wurde. Hat sich jetzt so ein bisschen aufgeweicht in diesem Sommer, ne? Da wurden auch erfahrenere Spieler dazu geholt. Aber ja, diesen Typ von Trainer, dieser Typ hat sehr gut zu Holstein gepasst. Mhm. Und jetzt ist die Frage, setzt man wieder auf so einen Typen? Also aufstrebend, modern, spricht natürlich auch noch so ein bisschen die Sprache der jüngeren Leute, also auch der Spieler. Oder nimmt man einen ganz Erfahrenen, der weiß, wie man auch in so einer schwierigen Situation mit einer Mannschaft umgeht, von dem man sich erhofft, dann schneller und sicherer aus der Gefahrenzone rauszukommen, weil aus meiner Sicht ist die Gefahr groß, dass Holstein sich da unten festsetzt oder festsetzen lässt. Also das ist spannend, mal zu beobachten, was da jetzt passiert, welchen Weg die KSV da geht.
Der Kandidatenkreis scheint riesig zu sein. Also das war auch so das Erste, was ich gedacht habe. Wow, der Markt gibt eigentlich ganz schön viel her, so rein von den Namen und wer da jetzt gerade keinen Trainerposten hat. Und da ist, wie du gesagt hast, alles dabei, vom ganz Unerfahrenen, wie dem Trainer des SC Verl beispielsweise, der immer genannt wird jetzt.
Capretti.
Genau, bis hin zu alten Hasen wie Uwe Neuhaus beispielsweise, der mit Arminia Bielefeld tipptopp Zweitligasaison gespielt hat und in der Bundesliga am Anfang ein bisschen Lehrgeld bezahlt hat, aber in meinen Augen eben durch einen dieser fatalen Mechanismen des Profifußballgeschäfts viel zu früh entlassen worden ist. Mhm. Der ist im Moment auf dem Markt. Markus Korzynski wird immer wieder genannt, wenn Uwe Stöver irgendwo Sportchef ist, hat man das Gefühl. Das ist eine alte St. Pauli-Connection. Der aber ja auch nicht unkritisch gesehen wird, sage ich mal, in der fußballinteressierten Öffentlichkeit. Das letzte Mal so richtig Erfolg gehabt, eigentlich beim KSC.
Ja.
Danach da nicht mehr viel gewesen. So lapidar gesagt, ne? Das ist immer nicht mehr viel gewesen.
Ja, Ingolstadt und Dynamo, da hat er sich auch, natürlich hat er auch, war ein bisschen und hat auch gewonnen, aber das stimmt schon, ne? Dieses Karlsruhe-Relegationsding gegen den HSV, damit wurde er auch groß.
Mhm.
Und hat sich einen Namen gemacht und ja, genau, die letzte Station, also ich habe ihn bei St. Pauli enger beobachtet als bei Dynamo Dresden und ja, bei St. Pauli, da war die Luft dann relativ schnell raus. Wobei St. Pauli, das wollte ich auch eben noch, das fiel mir eben gerade noch ein, ist ja ein gutes Vorbild für einen Verein, der länger an einem Trainer festhält und auch mal eine Durchstrecke länger durchhält, weil er von dem Trainer überzeugt ist. Also das hätte,
das stimmt.
Ich bin davon überzeugt, dass Holstein das genauso gemacht hätte mit Ole Werner. Also ich glaube,
also im Vergleich zu letzter Saison mit Timo Schulz.
Mit Timo Schulz, ja, genau. Unter den normalen Gesetzen des Profifußballs wäre Schulz da ziemlich sicher entlassen worden, beurlaubt worden. Mhm. Einfach weil die Geduld ja oft nicht da ist. Und dann hat man es durchgehalten und sich entsprechend verstärkt und hat dann eine Bombenrückrunde hingelegt. Die Chance hätte ja die KSV auch gehabt. Aber zurück zu den Kandidaten. Also Kautschinski, ich glaube auch nicht, dass das das ist so ein Kompromiss, ne? Ist tatsächlich nicht so super erfahren. Hat jetzt mit St. Pauli auch einen Zweitligisten trainiert. Ingolstadt, welche Liga, wo waren die da, als er bei Ingolstadt war?
Das war in der dritten Liga, meine ich, oder bin ich jetzt
tatsächlich? Oder war das nach dem, dem Ingolstadt-Aufstieg in die Bundesliga? Da bin ich jetzt auch nicht sicher. So, und dann gibt es eben auch andere Kandidaten, die wie Dirk Schuster schon richtig viel Bundesliga-Erfahrung haben, mit Darmstadt und mit Augsburg. Oder ganz Unerfahrene, wie der Capretti, der Regionalliga trainiert mit Verl. Und Uwe Kuschinat ist auch ein Name, der gefallen ist in der Gerüchteküche. Und Kuschinat war aber Sandhausen, ist jetzt wieder bei einem Drittligisten Saarbrücken. Das sind so die Namen, die kursieren. Und einen habe ich vergessen, eigentlich ein ganz heißes Eisen, Florian Kuhfeld.
Florian Kohfeldt, Ex-Werder-Trainer, an dem ja auch lange festgehalten wurde und dann ihn in einer völligen Nacht- und Nebel-Aktion und wie viele, und dazu gehöre ich auch, in einer totalen Gaga-Aktion kurz vor Saisonende durch Thomas Schaaf zu ersetzen.
Ja, ja. Das war echt ein Hanebüchen, ne?
Weil hätte man entweder deutlich vorher oder halt gar nicht, aber gut, ja, manchmal greift man dann zu so einem Mittel, aber da bin ich auch kein Freund von. Also ja, Kohfeldt, junger Trainer, vielleicht ein bisschen auch dieses Innovative, was man vielleicht auch braucht, um jetzt aus dieser Mannschaft was rauszukitzeln. Das nicht heißen soll, dass die Mannschaft absolut nicht zweitligatauglich ist, aber einfach in diesem Zustand, wie sie ist, um das vielleicht wirklich was zu ändern. Durchaus vorstellbar, würde ich sagen. Daniel Thun wird ja auch immer mal wieder genannt. Dürfte wohl eine der teuersten Alternativen sein, würde ich jetzt mal vermuten.
Meinst du, der ist teurer als Kohfeldt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde zumindest vermuten, dass er deutlich teurer ist als die Alternativen Kauzinski, Koshinat, Capretti, das auf jeden Fall. Ja, wobei man sich mit dem HSV wahrscheinlich ziemlich schnell einigen dürfte, ein Trainer weniger auf der Payroll, der noch bezahlt wird von denen, so, das ist glaube ich nicht so das.
Genau, und den Koshinat und Capretti, den müsstest du dann ja auch erstmal loseisen.
Das stimmt.
Das
stimmt.
Den kriegst du ja auch nicht hinterhergeworfen, wenn du ihn überhaupt kriegst. Das ist natürlich auch eine Haltungsfrage eines Trainers, ob er sagt, kann kommen, wer will. Ich gehe jetzt nicht nach einem siebten oder sechsten oder achten Spieltag und verlasse hier das Schiff, sondern ich bin eben gebunden. Ich habe einen Vertrag und ich halte auch was von Vertragstreue. Im Übrigen ist das auch ein Aspekt, der noch gar nicht diskutiert wurde bei Ole Werner. Und bei Spielern sagt man immer, wenn die sich wegstreiken, was für böse Jungs. Und wenn ein Trainer sagt, ich mache nicht mehr mit, dann ist das so, wird das halt auch noch so halbwegs beklatscht und gesagt, Mensch, der hat Charakter und Rückgrat, dass er jetzt diesen Schritt geht. Kann man auch mal drüber sprechen, ne?
Ja, das ist ja sowieso ein ganz interessantes Spannungsfeld, finde ich, denn normalerweise werden Trainer ja wirklich rausgeworfen am laufenden Band in so einer Saison im Profifußball. Kann man sich ja bei den Spielern eigentlich auch eher weniger vorstellen und dann gibt's ja immer Aufschrei. Ja, also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an Schalke, die in der zweiten Liga auch noch einige teure Altlasten so rein wirtschaftlich betrachtet hatten und gesagt haben, ja, die spielen bei uns einfach nicht, weil die haben auch viel zu hohe Auflaufprämien und so. Es war ja quasi so eine Art Beurlaubung in dem Sinne. Und da ist dann gleich, kann man den Spieler nicht machen und so. Genau. Ne? Also das ist immer schon so ein bisschen zwei verschiedene Paar Schuhe.
Sehr unterschiedlich wird das da gesehen, moralische Maßstäbe gesetzt.
Absolut. Oh, noch was nachzureichen übrigens, damit wir hier keine bösen Zuschriften bekommen von den Fußballhistorikern. Markus Kauzinski war in der Bundesliga-Trainer beim FC Ingolstadt, tatsächlich in der Saison 2016-2017 bis November. Also, von der Saisonbeginn bis November.
Ach so, 4 Monate hat er durchgereicht.
Richtig. Aber es war in der Bundesliga.
Ja.
Also, finde ich, das war der Aufstieg, genau.
Ja, Ingolstadt ja auch nicht gut performt, muss man sagen, in der Bundesliga.
Nee. Absolut, aber all das nur nochmal, bevor wir hier gelünscht und an die nächste Kieler Fichte gehängt werden.
Kurz ein Faktencheck.
Genau, ganz richtig. Sehr interessant. Vielleicht ist es ja am Ende auch wieder einer, den man gar nicht so auf dem Zettel hat. Wobei ich mir das, es wurde auch schon gesagt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man wieder einen aus dem eigenen Stall sozusagen hochzieht. Weiß ich nicht, wie du das einschätzt, glaube ich tatsächlich eher nicht.
Ja, also wenn man davon überzeugt ist, warum nicht? Die zweite Mannschaft von Holstein Kiel hat gerade einen Mega-Lauf. Ich glaube, 5 oder 6 Spiele in Folge. Fünfter Sieg in Folge, Spitzenreiter Regionalliga Nord.
Nach der sehr unglücklichen Niederlage in Heide, muss man dazu sagen, beim Landesrivalen verloren.
Ja, das erste Spiel, genau. Also, wenn das zu der Überzeugung führt, das ist unser Mann, warum nicht? Aber ich glaube, dass das nicht immer der erste Reflex sein sollte. Ich glaube, es hat auch was durchaus was für sich, jemanden mit Erfahrung zu holen, gerade in so einer Situation. Klar hätte man das auch nach der Entlassung von André Schubert sagen können, hat man sich ja auch die Frage gestellt, da bin ich mir ganz sicher, und kam dann zum Schluss, dass Ole Werner der richtige Mann ist. Mhm. Das muss ja nicht für jeden gelten, ne? Aber
und man muss auch sagen, Sebastian Gunkel, der Trainer der zweiten Mannschaft von Holstein, leistet da offensichtlich hervorragende Arbeit. Mhm. Ole Werner war ja aber auch nicht das erste Mal Interimstrainer der Liga-Mannschaft, das muss man auch dazu sagen. Also der hatte schon ein bisschen Luft in die Richtung mal geschnuppert, zusammen mit Hannes Drees damals, als Zweier gespannt. Insofern vielleicht da auch noch ein bisschen den einen Schritt weiter, den Sebastian Gunkel jetzt vielleicht noch nicht gemacht hat. Was ja.
Apropos Hannes Drees.
Apropos, jetzt wo du es sagst. Was macht eigentlich
Hannes Drees? Ist Hannes Drees noch beim HSV?
Nachwuchs? Er hat den Nachwuchs da ja übernommen, ja. Er müsste, das ist eine Frage, die es zu klären gilt. Was macht eigentlich Hannes Drees?
Du zückst doch schon wieder dein Handy.
Und ist Hannes Drees schon kontaktiert worden? Ist genau, Hannes Drees ein Thema bei Holstein Kiel?
Auf jeden Fall jemand mit schleswig-holsteinischen Wurzeln.
Ja.
Als Neumünsteraner?
Als Neumünsteraner, so ist es.
Und auch Zweitliga-Erfahrung?
Richtig, unter anderem Erzgebirge Aue.
Aue, genau. Trainiert.
Genau.
Ja, also es gibt genügend Stoff für die Gerüchteküche.
Ja.
Ich bin ja gespannt, wie lange es dauert. Also ob man sich schnell einig wird, ob man seinen Wunschkandidaten bekommt oder ob es tatsächlich jetzt irgendwie sich 10 Tage hinzieht und diese Frist von 14 Tagen, die Dirk Bremser ja nur Cheftrainer sein darf, weil er nicht die Fußballlehrerlizenz besitzt, solange er jetzt auch ein bisschen Druck ausübt. Das würde dafür sprechen, dass es nicht sofort mit dem ersten Wunschtrainer gelingt, ihn an die Förde zu holen.
Ja.
Und hast du es gefunden?
Ich habe es gefunden. Wir müssen uns besser vorbereiten, sollen sagen, wenn wir hier schon Namen droppen. Hannes Drees hat den HSV verlassen, als Tim Walter übernommen hat. Und war vorher zum Co-Trainer befördert worden und hat den Verein verlassen.
Ja. Ja. Also auch.
Was macht eigentlich Hannes Drees?
Vertragslos, ja.
Noch im Moment kein Verein.
Mal mit.
Möglich. Also es gibt verschiedene Namen. Es geistert ja noch viel mehr durch die Gegend tatsächlich. Ne? Also Dirk Schuster wurde auch schon genannt. Ja, auch eine erfahrene Zweitliga-Kante.
Mhm. Habe ich auch schon erwähnt eben.
Wobei, achso, guck mal, dann habe ich dir während meiner Recherche hier, wegen meiner schlechten Vorbereitung und meiner deswegen notwendigen Recherche nicht zugehört.
Wir sind auch nur Männer.
Eine absolute Frechheit. Bevor mir das nochmal passiert, führen wir den Podcast hier jetzt auf die Zielgerade. Dieses Fettnäpfchen kann ich nicht nochmal treten. Hast du einen Favoriten? Einen Namen? Wer der wahrscheinlichste Nachfolger ist, sagen wir so. So persönliche Favoriten, das ist ja.
Genau, persönliche Favoriten. Also, der wahrscheinlichste Nachfolger aus meiner Sicht wäre Markus Kautschinski, aus der logischen Herleitung, dass Uwe Stöber ihn gut kennt und weiß, was er an ihm hat und auch offensichtlich an ihm gut findet. Mhm. Und der Tatsache, dass der ablösefrei zu haben ist. Und sicherlich auch wieder Bock auf einen Verein hat.
Gut, schmeißen wir in den Lusttopf.
Ja, und du?
Ich sag einfach mal Uwe Neuhaus.
Okay. Das ist aber doch eine persönliche.
Ich glaube auch, dass der war in Bielefeld noch nicht fertig. Ne? Ja. Also der wollte diese Entwicklung, die ja sehr positiv war in der Aufstiegssaison, die wollte er in der ersten Liga fortführen, etablieren in irgendeiner Form. Der ist da rausgerissen worden. Ich glaube, der hat Lust, das nochmal zu machen, auch auf seine schon älteren Tage, sage ich jetzt mal, so ganz ketzerisch als Anfang 30er, darf man das noch sagen. Ich glaube, der hat Lust. Es ist einer, der Holstein nicht nur mal im Fernsehen gesehen hat beim Pokalspiel gegen die Bayern, sondern der gegen Holstein gespielt hat. Der weiß, was hier gearbeitet wird, weil der sich mit Holstein als Gegner beschäftigt hat. Und insofern könnte ich mir das vorstellen, dass das auch gerade mit dieser Erfahrung vielleicht eher derjenige ist, der auch die Gelegenheit bietet, Holstein wieder den sicheren Rahmen zu geben, den die Mannschaft braucht.
Mhm. Also wäre auf jeden Fall auch eine spannende Entscheidung, finde ich auch.
Definitiv. Dann gucken wir mal. Am Ende wird es wie immer eigentlich ein ganz anderer wahrscheinlich. Wir werden es sehen.
Ja.
Wir werden es verfolgen. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Auch für euch da draußen, bleibt dran an der Sache. Das wird die nächsten Tage, wird da noch einiges zu hören, zu lesen, zu sehen sein. In allererster Linie natürlich bei uns. Da bekommt ihr die neuesten Entwicklungen natürlich immer. Ansonsten habt ihr Vorschläge, schreibt doch mal, wenn wir einen jetzt vergessen haben und ihr sagt, den brauchen wir hier in Kiel, sagt doch mal Bescheid, dann könnt ihr uns damit noch zeigen, wie schlecht ich heute wieder vorbereitet war, was das angeht. Genau, und dann schauen wir mal, was die Störche in Paderborn dann reißen können. Vielleicht ja auch jetzt mit, jetzt haben wir gar nichts mehr zu verlieren, Attitüde irgendwie doch was holen. Mhm. Spiele gegen Paderborn werden ja durchaus auch schon mal spektakulär. Ich erinnere mich da an so ein gewisses 4:4 mit gleich dem ersten Gegentor nach 20 Sekunden. Da ist alles drin. Insofern schauen wir mal. Ich sag vielen Dank, Alex, dass du heute da warst.
Ich bedanke mich und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das erste Mal mit am Podcast mitgewirkt zu haben.
Sehr schön.
Ich würde sagen, mit einem Punkt kann man schon zufrieden sein in Paderborn.
Das denke ich auch. Und vor allen Dingen mit einem besseren Gefühl beim Angucken des Holstein-Spiels. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Wenn du am Ende dann verlierst, aber du siehst irgendwie eine stabilere Mannschaft, eine Steigerung wieder. Das fand ich damals auch wichtiger als der Punkt in Düsseldorf tatsächlich, sondern die Steigerung von den ersten Spielen, von diesem 3x0:3 hin, dass man gesehen hat, so, die können es ja eigentlich.
Mhm.
Ich glaube, das wäre das Wichtigste. Wenn ein Punkt dabei rausspringt, nehmen wir ihn gerne mit, würde ich sagen.
Perfektes Schlusswort.
Sprechen wir nächste Woche drüber, ob das so funktioniert hat und oder ob sie mal wieder nicht auf uns gehört haben, wie das immer so ist. Also, Alex, vielen Dank. Ihr da draußen bleibt gesund. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder bei Holstein 1:1. Bis dahin, ciao, ciao.
Macht's gut, ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.